Hallo Marie, was mache ich eigentlich, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin?
Eine gute Frage, Gero. Also ich glaube, ich würde dir empfehlen, eine Masterarbeit zu schreiben.
Guter Tipp, Dankeschön.
Latein ist eine Brücke.
Faszinierend.
Spaß.
Noch nicht am Ende. Der Latein-Podcast mit Gero und Sina.
Hallo und herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Podcasts. Heute ist Sina leider nicht dabei. Die ist in der Heimat. Schöne Grüße dahin. Stattdessen habe ich einen Special Guest dabei, Marie. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Marie. Ich darf jetzt hier heute einmal bei Geros und Sinas Podcast mitmachen. Ich studiere an der Uni Osnabrück Latein und im Zweitfach Geschichte und schreibe jetzt gerade in Latein meine Masterarbeit.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und genau, du hast es eben schon selbst angesprochen. Du schreibst deine Masterarbeit und darum soll es heute ein bisschen gehen. Ich würde sagen, wir steigen damit ein, dass du so ein bisschen erzählst, was schreibst du überhaupt, worum geht's, was sind deine Themen und auch so ein bisschen dein Thema vorstellst. Und am Ende kommen wir dann noch dazu, wie kommt man dazu, seine Masterarbeit überhaupt in Latein zu schreiben? Wie macht man das? Worum geht's? Wie erarbeitet man sich das alles? Gut, vielleicht als erstes, fass doch mal grob deine Masterarbeit zusammen.
Meine Masterarbeit versucht sich an einem fundierten Figurenvergleich ganz grob. Konkret wird die Figur Dido aus dem 4. Buch von Vergils Aeneis mittels eines Ansatzes aus der Mythenforschung darauf untersucht, ob sie nicht eigentlich eine Reinkarnation der mythischen Figur Medea ist. Also die These der Masterarbeit lautet im Prinzip: Dido ist Medea, sie heißt nur nicht so. Und die Herausforderung dieser Masterarbeit besteht letztendlich darin, dass man beide Figuren jeweils so extrahieren und methodisch aufarbeiten muss, dass eben ein Strukturvergleich möglich ist.
Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant. Du hast jetzt ein paar Namen genannt, über die wir vielleicht erstmal sprechen und die für unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht ganz so klar sind. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, wer hat das Ganze überhaupt geschrieben? Du hast ja eben Vergil angesprochen und seine Aeneis. Worum geht es da drin? Wer ist das? Wann schreibt er?
Genau, die Aeneis gilt so gemeinhin als das Nationalepos der Römer. Sie erzählt den Gründungsmythos des römischen Volkes, wenn man so will. Der Held Aeneas flieht mit seinem Vater, seinem Sohn und ein paar Gefährten aus dem brennenden Troja und wird von Jupiter damit beauftragt, für sein Volk eine neue Heimat zu finden. Und diese neue Heimat soll eben Italien sein. Und nach langer Irrfahrt kommt Aeneas dann auch in Italien an, lässt sich dort nieder, natürlich nachdem er alle feindlichen Einwohner dort unterworfen hat. Die Nachkommen von Aeneas bzw. seinem Sohn Ascanius sollen wiederum die Vorfahren von Julius Caesar und auch von Kaiser Augustus gewesen sein. Also das julische Haus hat da seinen mythischen Ursprung, die führen sich darauf zurück. Und der Autor Vergil stand in der Gunst des Mäzenas, ein Vertrauter von Augustus. Und aufgrund dessen ist natürlich auch die Aeneis ein Werk, was immer mit dem Blick auf die Intention der Herrschaftslegitimation von dem ersten Princeps dann auch gelesen werden muss. Kurz zu Vergil ist ein italienischer Autor, also ist in Mantua geboren und ist um 70 vor Christus geboren. Hat dementsprechend auch die Bürgerkriege miterlebt, dann in der späten Republik und eben auch die Gründung des Prinzipats. Und die Aeneis ist etwa um 20 vor Christus dann geschrieben worden. Also da war er schon relativ alt.
Also wir haben hier so ein zentrales Werk, was die römische Literatur angeht, kann man, glaube ich, erstmal ganz zentral sagen. Und damit beschäftigst du dich. Und jetzt hast du ja noch zwei andere Personen genannt, neben Vergil. Du hast Medea und Dido. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal Medea an. Wer ist das? Ist ja, glaube ich, ein bisschen vielschichtiger. Die wird ja häufiger mal genannt.
Genau, also Medea ist weniger dem römischen Mythos zuzuordnen als vielmehr dem frühgriechischen. Sie ist uns vor allem aus der Argonautensage bekannt. Ich denke, das ist so das berühmteste, wo sie vorkommt. ich versuche jetzt mal so einen kurzen Abriss von der Argonautensage zu geben. Ist nicht so ganz einfach, aber ich versuche es. Und zwar beginnt die nicht bei Medea, sondern sie beginnt bei Jason. Und zwar möchte Jason seinen Thronanspruch im griechischen Iolkos durchsetzen. Mhm. Und um das tun zu können, muss er das sogenannte goldene Vlies besorgen. Das ist ein magisches, goldenes Widderfell. Dazu muss er dann ins ferne Kolchis am Schwarzen Meer reisen. Ihm zur Seite stehen dabei unter anderem glanzvolle Helden wie Herakles oder auch Orpheus, die sogenannten Argonauten. Und schließlich begibt sich dann die Heldenschar auf ihrem Schiff der Argo nach Kolchis. Dort angekommen wird dann Jason beim König Aietes vorstellig. Aietes ist der Sohn des Sonnengottes Helios. Und Jason fordert von ihm das Vlies. Der König möchte es ihm aber nur dann überlassen, wenn Jason mehrere für einen Sterblichen eigentlich unmögliche Aufgaben erledigt. Jason geht diesen Deal aber ein. In der Zwischenzeit verliebt sich dann die Tochter des Königs, Medea, auf Zutun von Eros unsterblich in Jason. Und mit ihren Zauberkünsten hilft sie ihm dann, das Vlies zu erlangen. Allerdings hat sie dann natürlich ihren Vater und ihre Familie verraten, weshalb sie mit Jason flieht auf der Argo zurück Richtung Griechenland. Der hat ihr inzwischen auch die Ehe versprochen, also sie denkt eigentlich, sie hat auf eine sichere Bank gesetzt. Dann zurück in Iolkos möchte Jason natürlich seinen Thron besteigen und Medea hilft ihm dann, sich des Usurpators sozusagen zu entledigen, indem sie Pelias, so heißt der gute Mann, umbringt. Und zwar auf eine ziemlich grausame Art und Weise, nämlich weist sie die Töchter des Pelias an, ihren Vater zu zerstückeln und dann zu kochen, um ihn zu verjüngen. Das hat sie ihnen vorher mal an einem Widder vorgemacht, dass das geht. Die Töchter vertrauen darauf und tun das mit ihrem Vater, es funktioniert aber nicht.
Das klingt sehr, sehr grausam.
Ja, und aufgrund dessen, wir müssen dann Medea und Jason wieder Asyl suchen in Korinth, aufgrund dieser grausamen Tat. Aber der König von Korinth, Kreon, sagt das nur zu, wenn Jason die Tochter von ihm heiratet. Mal heißt sie Glauke, mal heißt sie Kreusa, je nach Überlieferung. Mhm. Aber Jason muss die Königstochter heiraten. Dem stimmt er zu und verstößt damit Medea, die bereits auch zwei Kinder von ihm hat, zwei Söhne. Und ja, das findet die dann natürlich alles andere als gut. Sie hat sehr viel für Jason geopfert und er sinnt einen relativ grausamen Racheplan. Und zwar ermordet sie erst die Königstochter in Korinth, dann den König und schließlich sogar die gemeinsamen Kinder mit Jason. Einfach nur, um sich so persönlich und so grausam wie möglich an ihrem dann Ex-Mann zu rächen. Sie selbst flieht dann auf einem von Drachen gezogenen Wagen, den ihr Großvater Helios schickt. Und nach diesem Hauptteil der Geschichte knüpfen dann noch weitere Varianten an. Also zum Beispiel, dass Medea Asyl in Athen sucht. Oder es gibt auch eine Variante, dass sie dann nach Kolchis zurückkehrt. Aber das ist so das Gröbste zu ihr.
Okay, das klingt nach einer sehr sympathischen Frau. Da bin ich gespannt, was du noch später mehr dazu sagen kannst. Aber wenn du schon sagst, es ist eine eigentlich griechische Figur, dann steckt ja eine gewisse Historie hinter. Das heißt, über die wurde wahrscheinlich schon mehrmals geschrieben. Ich erinnere mich grob daran, dass, glaube ich, Ovid in seinen Heroides zum Beispiel auch einen Brief aus Sicht der Medea verfasst hat. Aber auf was beziehst du dich dann genau oder wie guckst du dir das an?
Genau, also es gibt viele Medea-Versionen. Mhm. Da ich ja einen Vergleich mit einer vergilischen Figur machen möchte, kann ich alle nach vergilischen Versionen natürlich ignorieren. Also zum Beispiel, leider Gottes, die Tragödie von Seneca ist für meine Masterarbeit nicht wichtig, auch wenn die sehr empfehlenswert ist, an der Stelle mal gesagt. Dementsprechend kann ich mich nur an die vorvergilischen Versionen halten, um zu sehen, ob eben eine Medea aus diesen Versionen irgendwie in die Aeneis mittels der Figur Dido geflochten wurde.
Das ergibt ja, glaube ich, auch Sinn. Also ich glaube, Vergil wird bei keinem abschreiben können, der erst nach ihm schreibt. Also,
richtig, also ist relativ logisch. Die Hauptquellen für mich inhaltlich sind natürlich Apollonius Rhodius, an dem kommt man nicht vorbei. Der hat das Epos Argonautica geschrieben, also die Argonautengeschichte, wie ich sie eben grob zusammengefasst habe. Die erstreckt sich etwa bis zur Heimkehr der Argonauten. Also die Heimkehr wird am Ende nur angedeutet. Aber wir sind dann wieder in Griechenland. Und die zweite Hauptquelle ist die Tragödie Medea von Euripides. Und die beleuchtet vor allem die Geschehnisse dann in Korinth, also die Morde, die Medea dann verübt.
Okay, dann haben wir ja schon mal quasi die eine Person kennengelernt, die wichtig für deine Masterarbeit ist. Jetzt hast du noch eine zweite Person angesprochen, Dido. Jetzt bin ich gespannt, wer Dido war und welche Grausamkeiten an die von Medea rankommen. Ja, wer war Dido?
Genau, wer war Dido? Die war die Königin von Karthago, zumindest laut Vergil, zu der Zeit, wo Aeneas dann aus Troja geflohen ist. Sie wird charakterisiert als wunderschön. Also das erste Adjektiv, was ihr zugeschrieben wird, ist sofort der Superlativ Pulcherrima. Sie soll eine gute Herrscherin gewesen sein und sie war zu der Zeit bereits verwitwet. Ihr Ehemann Sychaeus war zu Aeneas Zeit dann schon verstorben. Und Aeneas erleidet Schiffbruch vor der Küste von Karthago und Dido nimmt ihn sehr gastfreundlich auf. Schließlich verliebt auch sie sich dann durch göttlichen Einfluss in ihn. Er liebt sie aber tatsächlich aufrichtig zurück. Das ganze Problem an der Geschichte, man könnte ja jetzt denken, ach, Aeneas, der Italien, ne, komm, lass gut sein, ich bleib in Karthago, ist hier so schön bequem. Nein, leider nicht, denn wir haben immer noch das Fatum, was ihm da im Nacken sitzt. Dido will ihn eigentlich an der Herrschaft beteiligen und sieht sich und Aeneas auch als Ehepaar. Aeneas verhält sich auch kurzzeitig wie so ein Prinzgemahl, also kleidet sich schick und nimmt all ihre Geschenke an, kümmert sich sogar um den Stadtbau von Karthago, dass der weiter voranschreitet, also ist sehr stark in die Herrschaft mit eingebunden.
Also man könnte sagen, ein antikes Traumpaar.
Ja, also perfekter könnte es eigentlich gar nicht sein und dann kommt aber der Götterbote Mercurius dazwischen, von Jupiter gesandt, und fährt Aeneas tatsächlich sehr harsch an und sagt ihm, wenn man so will, du Dummkopf, du weißt eigentlich, was du zu tun hast, nämlich du sollst nach Italien segeln und du sollst nicht hier in Afrika verweilen und es dir gut gehen lassen, sondern jetzt such endlich auch eine neue Heimat für dein Volk. Daraufhin ist Aeneas erstmal vom Donner gerührt. Wenn einer Person ein Gott erscheint, ist das, glaube ich, verständlich. Und tatsächlich lässt er daraufhin auch sehr schnell Taten folgen, nämlich er lässt seine Männer alles schiffklar machen und verlässt dann tatsächlich sehr schnell Karthago. Er führt noch ein letztes Gespräch mit Dido. Sie ist natürlich unglaublich enttäuscht und wütend. Also beinahe manisch. Sie wird als Bacchantin charakterisiert, also dass sie wirklich in so eine Art Wahn verfällt. Ja, und dann ist Aeneas weg. Und Dido fühlt sich natürlich nicht nur von Aeneas betrogen, sondern sie erkennt auch, dass sie den Schwur, den sie einst gegenüber ihrem früheren Ehemann Sychaeus, der ja verstorben ist, leistete, nämlich dass sie ewig Witwe und weiterhin unverheiratet bleiben würde, umsonst gebrochen hat. Sie hatte damit gerechnet, Aeneas bleibt in Karthago, die beiden werden ein Königspaar, regieren das zusammen und so weiter. Pustekuchen, daraus ist gar nichts geworden. Aeneas sucht weiterhin nach Italien und ist jetzt auf dem besten Weg dahin. So, Dido ist am Boden zerstört, sie ist eigentlich gar nicht mehr Herrin ihrer Sinne oder ihrer Gedanken. Und schließlich begeht sie Selbstmord. Und zwar auf die wohl dramatischste Art und Weise, wie man es sich vorstellen kann. Nämlich indem sie auf dem Scheiterhaufen, auf dem zuvor Aeneas Besitztümer eigentlich verbrannt werden sollten, sich mit seinem Schwert ersticht. Und so endet dann auch das vierte Buch der Aeneis.
Das ist ein dramatischer Abgang.
Absolut. Und es gibt tatsächlich einige Parallelen zu Medea, wenn man näher hinguckt. Aber weil du ja gerade Grausamkeiten erwähnt hast, da würde ich sagen, natürlich kommt Dido an sowas nicht ran. Mhm. Also bei Medea, da ist das richtig Action. Da ist die ganze Zeit geht's da zur Sache. Mhm. Bei Dido ist es nicht so blutig. Trotzdem gibt es Punkte, wo die beiden sich stark überschneiden.
Okay, wenn du jetzt schon so ein paar Ähnlichkeiten ansprichst, du hast gesagt, Grausamkeit passt nicht so ganz, aber daneben gibt es irgendwie ein paar. Hast du da schon irgendwas?
Genau, also ganz grob kann man erstmal sagen, sowohl Medea als auch Dido verdienen sich um den Ankömmling. Also sie helfen ihm, ein Fremder, der in ihre Heimat gelangt und Hilfe braucht, Hilfe im weitesten Sinne. Aeneas braucht wirklich physische Hilfe, er ist schiffbrüchig, er braucht erstmal Unterkunft und so weiter. Mhm. Aber Jason braucht ja genauso Hilfe von Medea, weil auch er ist ja letztendlich in Leib und Leben bedroht, wenn er das Vlies haben möchte, was er ja braucht, um seinen Thronanspruch durchzusetzen. Und ohne sie würde er bei den Aufgaben, die ihm der König gestellt hat, nämlich sterben. Das wäre der erste Punkt. Des Weiteren, beide Frauenfiguren sind sehr stark ein Spielball von den Göttern. Beide werden vom Liebesgott im griechischen Eros, im römischen wäre es Cupido, beeinflusst, dass sie sich in den Ankömmling verlieben, um dann eben, ja, dass dieser Schicksalsplan, der immer so im Epos innewohnt, dass das eben funktioniert. Beide sind auch auf Rache aus. Bei Medea wird es tatsächlich einfach durchgeführt. Das ist der größte Unterschied, will ich mal sagen. Also sie wird tatsächlich tätig, sie tötet aktiv. Dido tötet sich selbst aktiv, ja. Aber ihre letzten Worte, als sie die Schiffe der Trojaner am Horizont erblickt, sind sehr, sehr von Grausamkeit beeinflusst. Sie verflucht Aeneas gesamte Nachkommenschaft und beschwört sogar eine ewige Feindschaft zwischen Karthago und den Römern oder Aeneas späterem Volk dann herauf, ein Aition für die punischen Kriege natürlich. Ja. Und wünscht sich teilweise sogar, dass sie Aeneas doch gar nicht erst hätte aufnehmen sollen und dass sie seinen Sohn doch hätte töten sollen und all solche Sachen. Also es ist sehr medeenhaft, was sie am Ende sagt.
Also mit dem Unterschied, dass Medea quasi einfach die Grausamkeiten ausführt, die sich Dido wünscht.
Kann man sagen, man kann auch den Gedanken anders weiterspinnen und sagen, ist nicht fast Dido, wenn sich das alles umsetzen würde, fast noch schlimmer als Medea. Weil Medea hatte im Sinn eine rein persönliche Rache. Sie ist von Jason verlassen worden. Das hat sie natürlich gekränkt und ja auch ihre Sicherheit stark bedroht. Und sie wollte sich bloß an ihm rächen. Dido spinnt das Ganze ja wesentlich weiter und sagt, nein, ich verfluche deinen Sohn, ich verfluche deine Enkel, deine Enkelsenkel und so weiter.
Ja, klar.
Und ich hoffe, dass du vor deiner Zeit ins Gras beißt und was sie nicht alles sagt. Ja. Also wenn sich das dann bewahrheiten würde, würde ich sogar eher sagen, Dido ist in ihrer Vorstellung oder in dem, was sie sich wünscht, wesentlich grausamer als das, was Medea dann tut.
Ja, gerade wenn man dann die punischen Kriege wirklich darauf zurückführen möchte, dann hat ja ein Teil ihres Rachewunsches stattgefunden.
Genau.
Und da sind ja wirklich viele, viele Römer bei gestorben. Also kann man mit Sicherheit sagen, dass es dann unter dem Aspekt grausamer ist als das, was Medea getan hat.
Richtig, das würde ich halt auch sagen, weil bei Medea, da war es dann ja auch vorbei, als die Söhne dann tot waren. Ja.
Okay, jetzt klingt das ja schon erstmal so ein bisschen durch, dass es da zwar irgendwie Parallelen gibt, die aber nicht so klar sind und das durchaus schwierig ist, vielleicht da auf den ersten Blick Parallelen zu finden. Wie gehst du denn so methodisch vor? Was sind deine Verfahren?
So, jetzt wird es etwas theoretisch, schon mal als Vorwarnung, aber wie gehe ich methodisch vor? Ich zerlege beide Figuren in sogenannte Hyleme. Das ist ein Ansatz von Christian Skoll, ein Mythenforscher und Professor an der Uni Göttingen. Kurz, was sind Hyleme? Hyleme sind kleinste, aufeinander bezogene, handlungstragende Einheiten, die in konkreter Form dann einfach aussehen wie einfache Hauptsätze. Also zum Beispiel Subjekt, logisches Prädikat, logisches Objekt. Daraus kann man ein Hylem dann machen. Ich zerlege dann beide Figuren in entsprechende Hyleme und abstrahiere diese Hyleme dann dahingehend, dass ich eigentlich nur die Eigennamen Dido und Medea vernachlässige und erwarte dann entsprechende Parallelen. Die Methodik ist natürlich alles andere als typisch philologisch. Also meine Bachelorarbeit, die ich auch in Latein geschrieben habe, ist methodisch ganz anders vorgegangen. Die war ein bisschen normaler für unseren Studiengang. Sondern was ich hier jetzt mache, ist eine Kombination aus Latein und Mythenforschung, kann man sagen. Die Problematik der Versionenvielfalt, gerade bei Medea, umgehe ich dann damit, dass ich mit einer sogenannten Approximalversion des Mythos arbeiten werde. Das heißt, ich arbeite mit einem Näherungswert des eigentlichen Stoffes und den eigentlichen Stoff, das ist auch wieder stark theoretisch, den gibt es wahrscheinlich so gar nicht. Es gibt nicht diese eine Urversion, diese eine Medea-Version, sondern wir haben einfach immer nur diese Näherungswerte, die sich eben aus den bisherigen Stoffvarianten ergeben. Das erleichtert es mir dahingehend, dass ich, also dass ein Dido-Hylem natürlich dann trotzdem einer Medea-Version entlehnt sein kann, auch wenn diese zum Beispiel stärker von so einer Glanzversion wie der von Apollonius Rhodius oder von Euripides abweicht. Genau, dazu, also das ganz grob dazu.
Also das heißt, du gerade auf der Medea-Seite schnappst du dir vielleicht dann die beiden oder zwei, drei Textgrundlagen, guckst quasi mal so, was ist so, ich sag mal, die Durchschnittsmedea und das setzt du dann so ein bisschen mit dem gleich.
Genau, also so eine Durchschnittsmedea. Ich glaube, damit kann man ganz gut arbeiten, um sich das so vorzustellen. Also man legt sozusagen alle Stoffvarianten, die es so gibt, übereinander und guckt dann, wo überschneiden die sich vielleicht so am meisten. Und dann ziehe ich daraus eben diese Hyleme. Bei Dido ist es etwas einfacher, denn diese ganze Aeneas-Geschichte oder die Verknüpfung überhaupt mit Aeneas ist eigentlich nur noch ansonsten bei Naevius und sonst ist Dido an sich gar nicht mit Aeneas verknüpft. Also habe ich mit Vergil eigentlich ja die Glanzversion schlechthin und auch so ziemlich die einzige, die sich zumindest mit dem Liebesverhältnis auseinandersetzt. Und das ist ja vor allem das, worum es dann geht. Ja, dementsprechend ist das da nicht ganz so kompliziert. Medea dafür umso mehr, ja.
Gut, aber das klingt ja schon mal sehr interessant und so, als ob du einen sehr, sehr klaren Plan hast, was du machen willst. Hast du schon eine grobe Intention, die dahinter stecken könnte?
Ja, die Intention des Autors. Immer eine ganz schwierige Frage, wie ich finde.
Ja, ja, ja.
Aber wenn man sich vor Augen führt, dass Mythen vor allem auch der Gegenwartsbewältigung dienen und man jetzt einfach mal annimmt, die These meiner Masterarbeit stimmt, nämlich dass Dido Medea ist, dann würde meines Erachtens nach eine mögliche Intention des Autors darstellen, die Gefahr einer fremden Frau herauszustellen. Zugleich aber eben auch zu betonen, und ich denke, das ist das Wichtigere bei Vergil, dass es in der Macht eines wahren Römers liegt, diese Gefahr zu bezwingen. Also die Frau kann noch so grausam sein. Also wenn man jetzt an diese ganzen Morde denkt, die Medea verübt hat und die Dido gerne verüben würde, schafft Aeneas es ja am Ende doch, dieses Hindernis zu überwinden und seinem eigentlichen Auftrag, dem Schicksal, seinem Fatum zu folgen. Also Aeneas konnte einer Medea widerstehen. Kann es dann überhaupt etwas geben, was einen Römer aufhält? Hm. So, also das könnte ich mir vorstellen, dass das unter anderem in dieser Konzeption von Dido als Medea mitschwingen könnte. Aber ich denke, weitere Intentionen, die da vielleicht drinstecken könnten, das wird sich in meinem Arbeitsprozess erst herauskristallisieren können.
Jetzt, wenn du das gerade so sagst, dass da vielleicht auch so drinsteckt, dass man ja einer äußeren Gefahr widerstehen muss als Römer, ist mir gerade was eingefallen. Was hältst du von dem Gedanken? Wir haben Vergil, der das erste Jahrhundert vor Christus miterlebt hat, der die Bürgerkriege miterlebt hat und der eine der wahrscheinlich mächtigsten Frauen der Antike miterlebt hat, mit Kleopatra, die es geschafft hat, zwei römische Feldherren, zwei unfassbar mächtige Männer für sich zu gewinnen und die durchaus mit daran beteiligt war, dass Caesar kritisch betrachtet wurde. Könntest du dir vorstellen, dass vielleicht auch so eine gewisse Warnung vor einer neuen Kleopatra da drinstecken soll?
Definitiv ist ja auch eine sehr gängige Forschungsposition, dass Dido nach Kleopatra modelliert sein soll. Hm. Ich habe mich da schon so ein bisschen mit auseinandergesetzt und es gibt auch einige Argumente, die so ein bisschen dagegen sprechen. Kleopatra wird ja immer, also vor allem, wenn man Plutarch liest oder wenn man Sueton liest und so weiter, als lüsternes Ding dargestellt, welches die Feldherren in seinen Bann zieht, also konkret ja Caesar und Marcus Antonius. Und ich finde nicht, dass Dido so konzipiert ist, sondern sie ist ja sehr würdevoll und sie ist gastfreundlich, ja, aber auch allein aufgrund dessen, dass sie ja ihrem vorherigen Ehemann diesen Univierer-Schwur geleistet hat und sich auch am Anfang des vierten Buches der Aeneas sehr, sehr schwer damit tut, zu merken, dass sie Gefühle für Aeneas entwickelt, auch natürlich nicht ganz freiwillig, aber trotzdem so starke Gewissensbisse hat, würde ich mich, glaube ich, nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, so ja, das ist so eine zweite Kleopatra. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Vergil das vielleicht im Kopf hatte, weil es zeitlich natürlich perfekt passte. Ja. Also gerade auch die Lokalisierung Karthago, Ägypten ist beides Nordafrika, liegt jetzt nicht ganz genau beieinander, aber kommt ja schon hin.
Ja, und wenn man dann auch noch guckt, dass sich Caesar ja immer auf Aeneas bezieht, dann hat man quasi eine Doppelverbindung aus dem Geschlecht der Julia nach Nordafrika.
Also deswegen, ich könnte mir schon denken, Vergil wird es im Kopf gehabt haben, auch diese Verbindung, dass sich ja gerade Caesar und auch Augustus auf Aeneas berufen als Stammvater. Aber dann klappt für mich am Ende, also passt dann Dido nicht so ganz zu Kleopatra oder zumindest zur quellenmäßigen Darstellung von Kleopatra. Und die war ja jetzt wirklich nicht so die beliebteste bei den Römern, gerade was so diese römische Staatspropaganda angeht. Ich glaube, da kam sie nicht so gut weg. Und für mich erscheint Dido wesentlich positiver allgemein, auch wenn das nachher so ein tragisches Ende nimmt. Aber ja, es ist nicht, also sie wird nicht wie so eine böse Hexe charakterisiert.
Okay, du scheinst ein sehr interessantes Thema zu haben, sehr spannend, wo sehr viel drinsteckt, auch gewisser Gegenwartsbezug zu der Umwelt Vergils. Und ich bin gespannt, was bei rauskommt. Jetzt hätte ich noch so ein, zwei Fragen vielleicht zu dem, was so drumherum passiert ist. Zum einen, wie kommt man überhaupt dazu, seine Masterarbeit in Latein zu schreiben? Was ist da schiefgelaufen?
Ja, das frage ich mich seit Studienbeginn, was da schiefgelaufen ist. Woran hat es gelegen? Also einerseits, weil mir natürlich das Fach unglaublich am Herzen liegt, also das war auch schon direkt im ersten Bachelorsemester so, dass Latein trotz der ganzen Mühen und der Zeit und des Schweißes und der Tränen, die man da reinstecken musste, dennoch mein Lieblingsfach war an der Uni. Und Ich habe mich dann ja auch dazu entschieden, meine Bachelorarbeit in dem Fach zu schreiben, die ich lustigerweise auch im Bereich des Epos geschrieben habe. Ich habe mir Lucan genommen und ja, das hat sehr gut geklappt. Ich hatte da auch sehr viel Spaß bei und deswegen dachte ich mir, ja, dann mache ich das für die Masterarbeit einfach nochmal und nehme dann einfach nochmal ein anderes Epos. Und das habe ich dann getan mit Vergil. Ja, und ich bereue es nicht bisher, aber wer weiß, vielleicht kommt noch der Panikmodus.
Ja, so ein bisschen Stress gehört im Laufe der Masterarbeit mit Sicherheit dazu. Aber du scheinst ja schon mal sehr weit zu sein, dir klare Gedanken gemacht zu haben. Aber vielleicht nochmal, wie fängt das überhaupt an, also so eine Masterarbeit? Da werden mit Sicherheit viele jetzt nicht wissen, wie das so läuft, die noch gar nicht so im Studium drin sind, sich gerade überlegen, okay, soll ich vielleicht Latein studieren? Da ist die Masterarbeit natürlich noch lange hin. Aber so die Bachelorarbeit zumindest kommt ja irgendwann auch und das ist ja dann wahrscheinlich schon ein bisschen ähnlich.
Genau. Wie läuft es ab? Also manche Leute haben gar keine Idee, worüber sie schreiben wollen. Das ist auch gar nicht weiter wild. Also Hauptsache, man weiß, in welchem Fach man schreiben will. Und dann sagt man, okay, Latein soll es sein, das liegt mir am besten. Dann kann man sich erstmal einen Betreuer suchen. Das kann ein Professor, eine Professorin sein. Und da sollte man sich erstmal in die Sprechstunde eintragen und sagen, hallo, ich möchte hier meine Abschlussarbeit schreiben. Und ein guter Betreuer, eine gute Betreuerin wird dann auch Themenvorschläge machen. Und dann kann man ein bisschen zusammen überlegen, in welche Richtung es denn gehen sollte. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, meistens geht man schon mit einer groben Vorstellung rein. Also man hat zumindest einen Autor, der einen interessiert oder zu dem man einfach ein bisschen was machen möchte. Manche haben auch schon eine konkrete Stelle, wo sie genau wissen, ja, das soll Inhalt meiner Abschlussarbeit sein. So, und dann steckt man mit dem Betreuer oder mit der Betreuerin das Thema ab, sucht sich dann parallel noch einen Zweitkorrektor. Den braucht man bei Abschlussarbeiten. Ja, und bevor man dann anmeldet, ganz offiziell beim Prüfungsabend, wäre es empfehlenswert, noch ein wenig Literaturrecherche zu betreiben, um sich einen guten Themenüberblick einfach schaffen zu können. Ich würde sagen, dann ist man auch bereit, das ganz offiziell beim Prüfungsamt anzumelden. Da reicht man dann den Antrag ein und dann bekommt man einen Brief zurück. Und dann wird gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt beginnt Ihre Bearbeitungszeit. Und für die Masterarbeit hat man dann 4 Monate Zeit. Für eine Bachelorarbeit sind es 3. Genau. Und da steht dann in dem Schreiben, soweit ich weiß, auch alles Weitere drin. Also was Seitenzahl angeht und so weiter, was auf dem Titelblatt stehen muss. Also das ergibt sich dann alles.
Genau, den Titel muss man ja auch schon bei der Anmeldung mit angeben.
Also genau, der Titel wird dann offiziell vom Prüfungsamt eingeholt über den Betreuer, der gibt dann den Titel raus. Den hat man dann natürlich im Idealfall schon vorher mit dem Betreuer besprochen. Nicht, dass man da dann nachher hängt und überrascht ist. Das wäre schlecht. Ja, und zumindest bei uns in Latein ist es ja so, dass wir nebenbei noch das Masterkolloquium haben. Also einmal in der Woche trifft man sich dann mit den ganzen anderen Studierenden, die auch ihre Masterarbeit im Fach Latein schreiben. Das war jetzt dieses Semester sehr mau. Ich war die Einzige. Aber auf der anderen Seite hatte ich eine 1:1-Betreuung. Das war auch schön. Und in diesem Kolloquium diskutiert man dann einfach die neuesten Erkenntnisse. Also stellt einfach vor, was man überhaupt machen möchte. Und dann kann man wöchentliche Updates kriegen und so ein bisschen noch mit den anderen darüber diskutieren.
Also das heißt, man hat quasi so eine wöchentliche Sprechstunde, in der man einfach immer noch mal ein bisschen darüber redet. Ich stehe jetzt gerade da und da, hier drin hakt's oder?
Genau, also auch ruhig Sorgen kann man ansprechen, würde ich sagen. Oder wenn man an so einem Punkt ist, wo man nicht weiterkommt. Häufig ist es ja so, dass man nur einen kurzen Input braucht und dann ist man wieder in der Spur. Und dafür ist das Kolloquium, glaube ich, ganz gut. Ja, und da kann man noch allgemeine wissenschaftliche Strategien so ein bisschen besprechen, schauen, ob das methodisch alles passt, wie man sich das so vorstellt. Genau, also ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
Ah, okay, das klingt ja schon mal sehr gut. Das heißt, du würdest wahrscheinlich so als Fazit jetzt auch sagen, Abschlussarbeiten in Latein kann man schon machen?
Auf jeden Fall, es ist sehr empfehlenswert. Ich finde auch, dass wir einfach eine große Auswahl an Themen haben. Es gibt viele Autoren, viele Werke. Es muss nicht immer nur Ovid oder auch Cäsar sein. Gut, ich habe mir mit Vergil natürlich jetzt auch so einen absoluten Dauerbrenner ausgesucht, aber dennoch, wir haben ja auch viele Nischenautoren und auch die bieten sich gut für Abschlussarbeiten an. Deswegen, ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, der dieses Fach studiert oder studieren möchte, dort auch die Abschlussarbeiten zu schreiben.
Ja, also ich glaube, wie du sagst, wir haben eine thematische Vielfalt, also von Kriegsliteratur bis zur triefendsten Liebeselegie. Wir haben Architekturbücher, also alles Mögliche. Und die Betreuung hast du ja eben auch schon angesprochen. Das ist ja alles sehr familiär hier in Latein. Das ist sehr, sehr schön. Es ist zwar ein sehr kleiner Studiengang, aber das hat eben auch Vorteile. Also man kennt sich untereinander. Die Dozierenden sind alle sehr hilfsbereit. Ja, man kann da jederzeit hinkommen, kriegt auch relativ spontan irgendwie Sprechstundentermine. Das hat schon alles sehr, sehr große Vorteile, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Familiäre ist, glaube ich, hier so ein großer Punkt. Und ich vermute, dass das an anderen Unis nicht sehr viel anders ist in Latein, weil es ja eben doch so ein Fach ist, was nicht jeder studieren kann und möchte vor allem.
Ja.
Und ja, also das sind nie viele Menschen, die das tun. Dementsprechend ist der Betreuungsschlüssel da im Gegensatz zu anderen Fächern wirklich wesentlich besser.
Auf jeden Fall. Gut, ich glaube, soweit war es das. Oder hast du noch was zu deiner Masterarbeit zu sagen?
Also, wenn ihr nichts weiter über Mythentheorie oder irgendwie Hylem-Theorie und Analyse hören wollt, dann glaube ich nicht. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
Alles klar, dann vielen Dank, Marie. Es war sehr interessant, was du heute vorgestellt hast. Ich drücke dir für deine Masterarbeit die Daumen. Das wird mit Sicherheit richtig, richtig gut. Ansonsten, wenn ihr mal irgendwie eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreibt und die vorstellen wollt, kommt gerne auf uns zu. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir immer mal wieder so ein paar Special-Folgen einbauen wollen. Das hier heute war so eine und wir sind immer froh, wenn wir da auch ein bisschen Input kriegen von Leuten, die sich gerade wieder frisch in der Forschung betätigen und sagen, okay, ich habe hier was, das ist ein sehr interessanter Ansatz und ich möchte mal drüber reden, so wie heute. Ja, kommt immer gerne auf uns zu, schreibt uns über Instagram, schreibt uns eine Mail. Ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt, irgendwelche Wünsche, auch dann meldet euch gerne bei uns. Und ansonsten geht's am 1. April schon wieder weiter mit der nächsten Folge, noch nicht am Ende. Und bis dahin, macht's gut und ciao.
Tschüss.
Das war Noch nicht am Ende, der Latein-Podcast mit Gero und Sina.